Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast, der Podcast mit Sommelier Raphael. Heutiges Thema: Rosé ist schön. In einer der letzten Podcast-Episoden hat mir Albert Decker erzählt, dass er in Restaurants in Dänemark war, in denen es 8 verschiedene Rosés im offenen Ausschank gab. Da habe ich mir sofort gedacht, und wo bleibt dann der vielversprochene und prophezeite Rosé-Trend in Österreich? Genau darüber sprechen wir heute gemeinsam mit Peter Lammeraner. Und natürlich hat er auch ein paar Rosés mitgebracht. Bist du bereit für den Probeschluck? Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Ich freue mich wieder auf eine ganz neue, spannende Folge mit einem speziellen Thema wieder heute und mit einem Kollegen von mir, den ich doch vor doch jetzt einiger Jahre kennengelernt habe, im Landhaus Bacher. Und ja, neben mir sitzt der liebe Peter.
Hallo, grüß euch.
Peter, vielleicht magst du dich, bevor wir mit dem Thema Rosé, was es ja heute gehen soll, starten, kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und ja.
Ja, also ich bin der Peter, ich bin 32 Jahre jung, bin sesshaft in Scheibsetzer, ich bin Vertriebsmitarbeiter bei der Firma Transgummi im Bereich Trinkwerk. Mhm. Was bedeutet Trinkwerk? Es geht rein alles um die Getränke, sprich Schaumweine, Weine, Spiritosen, aber auch alkoholfreie Getränke, Wasser, Eistee, Limonaden und wir sind Ansprechpartner bei Schankanlagen in erster Linie.
Also alles für Sommeliers und Gastronomen, die Welt, ja. Sozusagen. Du bist ja eigentlich auch Sommelier ursprünglich, ne? Du hast ja Sommelier-Ausbildung gemacht, Diplom-Sommelier, wenn ich mich sogar täusche. Und wir haben sie kennengelernt im Service beim Landhaus, ne?
Beim Landhaus Bacher, genau. Genau.
Coole Zeit, oder?
War super Zeit. Du hast eigentlich auch nicht missen.
Ja.
Also super Zeit. Also kann man nicht beschweren.
Absolut, ja. Und ja, und seitdem haben wir doch immer wieder Kontakt und da habe ich mir gedacht, hey, das wäre eigentlich richtig cool, vor allem weil wir doch im Podcast verschiedene Sommeliers, verschiedene Weingüter und so dabei haben. Und dann haben wir gesprochen, hey, was wäre jetzt da für ein Thema cool und was interessiert dich? Und dann ist mir eigentlich eingefallen, hey, es ist Sommer, es ist knapp 30 Grad jeden Tag. Was ist jetzt das Perfekte gerade zum Probieren? Natürlich ist es Rosé. Rosé ist schön. Und ich glaube, da gibt es einfach viele Punkte, die wahnsinnig interessant sind. Also Entwicklung, Trend und sowas oder persönliche Präferenzen. Und da haben wir gedacht, hey, das wäre ein richtig cooles Thema. Wie stellst du zu Rosé privat? So, trinkst du oft Rosé?
Prinzipiell bin ich jetzt kein Rosé-Trinker, aber durch meine Frau, die was ich vor 5 Jahren kennengelernt habe, habe ich mich dann da ein wenig mehr in die Richtung auch gewagt, weil ich habe ihr den Weg in die Richtung Rotweine gezeigt und sie hat mir dann ein wenig den Weg Richtung Roséweine gezeigt. Also wir haben eigentlich dann beide davon recht gut profitiert und ich habe jetzt eigentlich Rosé zum Schätzen gelernt, also guten Rosé. Mhm.
Ja, ich finde das so spannend, weil es gibt, finde ich persönlich, so wenige Sommeliers oder einfach Leute aus der Branche, die Rosé wirklich so jetzt fokussieren oder privat trinken und ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht, warum. Ich bin aber selber auch so und ich weiß auch nicht, warum. Sind wir vielleicht alle so gebrainwashed wahrscheinlich. Aber ich kenne doch an, der Lorenz war ja schon mal im Podcast von Korkenschießer. Also der Lorenz ist ein richtiger Rosé-Fan und ja, es gibt ja doch viele Weingüter, die mittlerweile richtig coolen Rosé machen. Es gibt auch Weingüter, die nebenbei einen Rosé machen, die auch cool sind. Aber definitiv ein Thema über das, was eine eigene Folge verdient hat. Vor allem, wir haben ja doch jetzt 4 verschiedenste Rosés da von 4 verschiedenen Weingütern. Und da haben wir gedacht, hey, richtig cool. Und das wäre vielleicht jetzt ein guter Start am Anfang von der Folge, ein Probeschluck, der schon schäumend ist. Du hast einen Champagner sogar mitgebracht, so wie ich sehe, oder?
Ja, genau. Also, wir haben, also ich habe jetzt mal was mitgenommen, wir haben vom Champagnerhaus Beatrice Baron den Prestige Rosé mitgenommen. Mhm. Das ist Hauptbestandteil Pinot Meunier und Pinot Noir. Ist jetzt mal etwas anderer Champagner eigentlich, weil eigentlich ist sonst Hauptbestandteil der Pinot Noir und Nebenprodukt ist der Pinot Meunier. Aber sie haben sich mehr, also das Weingut hat sich da mehr auf die Pinot Meunier Rebsorten drauf spezialisiert.
Ich finde es sowieso spannend. Also wenn das Thema mehr interessiert, vom Subis Latic, da haben wir schon intensiv über Champagner gesprochen. Und also in der Champagne gibt es ja eigentlich fast mehr Rotweinrebsorten als wie Weißweinrebsorten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es wirklich ein mehr Rosé generell gibt als wie Weißwein. Aber bei Champagner ist oder Schaumwein ist Rosé ist ein riesengroßes Thema. Und da darf das natürlich auch bei dem heute beim Podcast nicht fehlen. Und ich mag fast Rosé-Champagner teilweise fast nur mehr. Bin eigentlich gar nicht so der Blanc de Noir-Fan. Blanc de Blanc schon, aber sonst mit roten Rebsorten darf es gerne Rosé sein. Also wie siehst du das?
Definitiv eigentlich, ja.
Ja, voll. Ich bin gespannt. Probieren wir vielleicht, oder?
Ja.
Was sagst du?
Soll ich auch machen, was du?
Da ist uns letztens ein Riesenfauxpas passiert. Durch das Autofahren meistens der Gäste ist ja sowieso immer so, dass viel Schaumweine halt geschüttelt werden, wer da fährt und auch nicht unbedingt kühler werden. Und dann, ich sag's mal so, die Couch, die berühmte im Probeschluckstudio, die ist, danke, die ist schon das eine oder andere Mal eingeweiht worden mit Schaumwein. Ach Gott. Ja, sehr zum Wohl, gell? Und danke, dass du mitgenommen hast, gell?
Danke.
Da gibt's ja, ich meine, wir werden jetzt da nicht großartig über verschiedene Rosé-Produktionsmöglichkeiten da jetzt da diskutieren oder vielleicht kommt's auf. Aber grundsätzlich gibt's ja zwei Arten, wie man Rosé so machen kann. Entweder man macht einen Softabzug oder man macht wirklich rein aus den Trauben nur Rosé, ne? Und macht's jetzt nicht vom Rotwein speziell da, was raus davon von der Rotweinproduktion. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das fast nur besser finde. Also, dass mir das fast nur mehr schmeckt, wenn der Rosé nicht wirklich vom Softabzug ist, sondern wenn wirklich die Trauben speziell für den Rosé produziert worden sind. Mir kommt vor, die wirken ein bisschen frischer, ein bisschen säurebetonter. Da bin ich ein richtig großer Fan davon. Und da haben wir beim Landhaus damals, glaube ich, in einem Aperitif immer Champagner offen gehabt, die nicht wirklich Softabzug waren, sondern, also das finde ich schon cool. Also ich finde, er ist jetzt nicht unbedingt sehr prägnant in der Nase, also es ist schon noch eher verhaltener für einen Rosé, oder? Gut, also eher dezent elegant.
Er ist nicht aufdringlich, ja. Er wirkt jung, vom Geruch her. Du hast halt das klassische Himbeergeruch drinnen, ein wenig Erdbeer, dann so leichte Grapefruit-Noten.
Ich finde dann auch nicht ganz speziell hefig briochig, also dezent eingespielt, gell? Ah, die Belage ist aber fein und ganz, ganz ein frischer Champagner, gell? Also nicht unbedingt sehr briochig.
Das Interessante bei dem Weingut ist ja, sie kaufen kein Fremdtraubenmaterial zu.
Okay.
Sie haben 50 Hektar Eigenrebfläche. Es wird von drei Geschwistern bewirtschaftet und vermarktet. Und die Marke kommt eigentlich nicht, ist eigentlich nur nicht so bekannt, weil früher hat man eigentlich immer das Traummaterial, was die Winzer produziert haben, haben sie immer an die großen Häuser ja gegeben. Genau. Ich sage jetzt mal Veuve Clicquot, Dom Pérignon, weil wir schon gehabt haben, Moët und Chardon. Und man sieht da jetzt auch den Trend jetzt schon ein wenig hier, dass sich die kleineren Winzer dazu mehr hintrauen, dass sie sagen, sie vermarkten ihren Champagner oder ihren Stillwein ja selber und dann eigene Etiketten produzieren und dann das ja dann auch in Frankreich oder auch international dann weiterverkaufen.
Ja, absolut. Also das ist ja ein Riesentrend, den wir schon seit einigen Jahren, dieses Winzer-Champagner-Thema, gell? Aber ja, da ist wahrscheinlich eh schon 50 Hektar für einen klassischen Winzer-Champagner doch schon gar nicht so wenig, gell? Vor allem für die Champagne, wenn man denkt, was da an Grundstückspreise sind. Nein, aber hey, richtig cooler Rosé. Vor allem, ich mag sowieso Rosé, Schaumwein, die richtig frisch sind, coole Säure und nicht unbedingt so extrem briochig sind. Ich finde, das schlagt sich mit Rosé teilweise. Mhm. Also so wie man es von gereifte weiße Champagner kennt, oder? So wie es wirklich schon manchmal so Pumpernickel. Ich finde das, weiß nicht, Rosé-Thema darin ist für mich schwierig.
Rosé-Champagner ist für mich eigentlich, war eigentlich auch nicht der große Trinker, wenn ich ehrlich bin. Aber er kommt eigentlich immer recht gut als bei meinen Leuten immer recht gut als Alternative auch. Wenn ich sage, wir machen jetzt mal keinen Sekt auf, sondern ich gebe euch mal einen Rosé-Champagner zum Verkosten. Mhm. Und da sind sie mir sehr begeistert, auch, dass er jetzt nicht so briochig ist, wie du gesagt hast, sondern sehr gradlinig, sehr säurebetont, fruchtig, aber auch nicht so kompliziert, dass du schon beim ersten Schluck überfordert bist.
Ja, aber dennoch dann eine richtig coole Kohlensäure, also richtig gute Ballage, was integriert ist, was dann im Vergleich zu viel leider noch Sekte, wobei Österreich da richtig gut nachzieht, aber generell Deutschland, Österreich, die Ballage dann noch ein bisschen gröber ist, aber da ist Österreich schon sehr am Vormarsch, wie wir die letzten Sekt-Folgen schon gehört haben. Ja. Wie siehst du das generell, das Thema? Weil ja doch du generell viel mit Verkauf schon seit ewigen Jahren zu tun hast, zuerst im Gastronomie, jetzt mehr Handel. Wie siehst du das Thema? Weil man ja dieses Rosé ist im Trend, das hat man ja schon seit, eigentlich doch schon seit ewigen Jahren jetzt gefühlt. Siehst du da einen Trend, also wirklich mehr Konsum? Spürst du da was davon? Oder vielleicht privat, aber deine Freund, Kollegen?
Also wenn ich ehrlich bin, ich sehe es jetzt nicht. Mhm. Also gefühlt sich es jetzt nicht, also wie es hinterbei ausschaut, das wird sehr schon sein, dass es halt viele Liebhaber gibt da oder mehrere, aber bei mir im Freundeskreis oder im Familienkreis, das hält sich eigentlich in Grenzen, dass wer sagt, er trinkt jetzt bewusst Rosé über mehrere Wochen oder Monate, dass er sagt, er tut sich jetzt nur auf das Einspielen, das habe ich jetzt nicht das Gefühl, was ich aber jetzt da so gehört habe, ist, dass dieser Trend von Roséweine ja mehr in Richtung Westen geht, jetzt da so nach Tirol, Salzburg und Vorarlberg raus, auf die Skihütten, Après-Ski-Hütten, dass man da mit einer 3 bis 6 Liter Roséflaschen aufkreizt oder im Service-Sahne aufmacht und dann Après-Ski-Party so startet eigentlich. Das habe ich jetzt schon mal das Hüftrein
gehört. Gehört oder ab von einem Freund gehört? Und
von Freund gehört.
Also selber gemacht. Richtig cool. Ich war jetzt da in Zell am See vor einigen Wochen eingeladen zu einer Veranstaltung. Segel mit Vino. Danke nochmal, Max. Gell? Und da hat es auch so als Hauptpreis von der Tombola, hat es glaube ich auf 12 oder 15 Liter Rosé. Ich glaube, war Angel, ja. Also es war schon witzig. Die Großflaschen Rosé, wie du sagst, werden mehr, ja. Und natürlich auch coole Geschenke. Also ein cooles Geschenk. Aber ich muss da recht geben, ich sehe das auch nicht unbedingt. Also in der Gastronomie ist es jetzt nicht so, dass jetzt der Rosé-Boom und du siehst in jeder Weinkarte irgendwie nur mehr Rosés oder viel mehr Rosés im Vergleich zu anderen Ländern. Und das finde ich nämlich spannend, weil es gibt mittlerweile richtig viel coole Rosés. Also die Klassiker, was man kennt. Ne? Bier, Strehen haben wir jetzt heute übrigens nicht zum Verkosten da, wenn wir was anderes zeigen wollten. Aber es gibt ja doch jetzt die klassischen Rosé-Weingüter, was in Österreich sich voll etabliert haben und wahnsinnig coole Qualität bringen. Aber in Österreich, ich glaube, wird doch sehr viel exportiert, oder? Ich weiß nicht, also in Österreich sehe ich einfach nicht so viel mehr Rosé-Konsum. Weiß nicht. Also wenn ich das jetzt vergleiche, der Decker Albert, der war vor einigen Wochen jetzt da im Podcast und der war Skandinavien unterwegs für 2-3 Wochen und der hat da in Dänemark in einem Restaurant 8 verschiedene Rosés offen gehabt. Und alle an, es war jetzt nicht unbedingt 30, 40 Weine offen. Mhm. Also ich finde das extrem. Also ich glaube einfach in andere Länder ist der Rosé-Trend noch mehr spürbar als wie bei uns. Kann ich mir vorstellen.
Ja, aber ich sage einmal so, man muss auch nicht an jeden Trend mitgehen, der was jetzt da momentan in ist. Wenn Aber weißt du, wie Österreicher...
Also wir sind immer Zweiter, gell? Im Trend.
Nein, ich sage jetzt mal, der normalbürgerliche Österreicher, was hat er immer drunter früher? Ein Grümmetliner oder ein Zweigel? Da hat es nur weiß oder rot gegeben. Mhm. Und das wird sich so jetzt so einbrennt haben, dass sie sagen, es gibt halt nur die Sachen und Rosé ist dann halt nur Alternative. Das, was halt ein Nischenprodukt ist, genauso wie bei den ganzen Bio-Weine, bei den Natural-Wines, bei den Orange-Weine. Das wird, sage ich jetzt einmal, ein Nischenprodukt sein. Vielleicht wird sich das einmal etablieren, dass es nur mehr wird. Aber ich sage jetzt mal, ist so meine Sicht der Dinge.
Ja, voll. Also gestern war ich auf einer Veranstaltung und da war eine richtig coole Diskussion, es war so alkoholfrei. Und da war Diskussion, dass Österreich immer Zweiter ist bei Trends oder, also wir sind schon immer dabei, aber nie wirklich Erster. Also ich weiß nicht, ob das was mit Trauen oder keine Ahnung was zum tun hat, aber wir schauen sie das mal an und dann waren wir aber eh immer vorne dabei. Also finde ich ganz cool. Ja, zuerst immer da mal viel exportieren und dann, wenn was gut ist, dann merkt man es erst. Ganz viel Produkte, ja.
Und dann kriegt man es nicht mehr.
Oder ist schon sehr teuer, ja. Nein, aber echt cooler Champagner, was du mitgenommen hast. Danke dafür.
Danke.
Absolut. Mhm. Trinkst du, wenn du Rosé trinkst, was hast du das Gefühl, was kriegt man in Österreich mehr? Ist es schon heimisch oder wird das dann internationaler? Doch nur Provence, Miraval, Rosés oder was siehst du?
Also wenn ich Roséwein trinke, dann wird es eher in die Richtung international gehen. Also Spanien, was wir jetzt da zum Beispiel jetzt dann vielleicht als nächstes probieren. Genauso wie aus Frankreich, aus dem Rondal zum Beispiel. Mhm. Oder ich sage das, der Provence, das sind eher so Sachen, wo sie dann mehr verkosten darf. Aber dass ich jetzt da so Roséwein aus Österreich auf dem Bildschirm habe, das ist jetzt nicht so oft. Also was ich mal probiert habe, war der Rosso Petzowitz, weil er auch ein recht cooles Etikett da entwickelt hat für den Ganzen. Und der hat mir am besten zugesagt für die Roséweine aus Österreich bis Bayern.
Ich finde die Rosé wirklich spannend auch als Speisenbegleiter. Also ich glaube, das sind oft auch Weine, die gerade wenn man irgendwie diese Brücke ist für einen Weißwein, passt es nicht ganz das Gericht. Für einen Rotwein ist es vielleicht nicht ganz so kräftig, das Gericht. Finde ich Rosé immer ganz spannend, so als Brücke. Weil es ja unterschiedlichste Rosé-Ausprägungen, Intensitäten gibt. Hast du schon mal in irgendeinem Pairing Rosé drinnen gesehen oder sogar verkostet? Ich habe es, glaube ich, noch nie selber gehabt.
Mhm, ehrlich gesagt auch
nicht. Oder? Ganz spannend. Also ich finde es eigentlich einen coolen Pairing-Partner. Man sagt ja immer, zu Fisch, zu irgendwelche hellen Fleischsorten oder Gemüse. Wäre so ein cooles Pairing, aber wenn, dann vielleicht ein Rosé-Champagner, aber das war es dann leider.
Ja, oder ein Cremant, ein Rosé.
Ja.
Rosé.
Ja, schade eigentlich.
Wenn du an Rosé denkst, fällt dir da eigentlich bei Anhieber der Schüche aus der Weißen Steiermark zum Beispiel?
Nein, eigentlich nicht, gell? Also eigentlich müsstest du schon dran denken. Wenn du an Roséwein denkst, oder ist der Schücher. Ah, ich hätte sogar einen daheim gehabt. Den hätten wir auch verkosten können. Ist jetzt unfair für die Region, gell? Nein, aber...
Oder Uhudler.
Ja.
Obwohl Uhudler auch wieder ein ganz spezielles Thema ist.
Hm. Stimmt.
Da bist du halt eigentlich auch dann wieder, du trinkst ein Glasl, weil es so viel Säure hat, weil es nicht als
Direktträger, ja.
Direktträger ist. Das, was wir nicht mehr gewöhnt sind eigentlich, sondern eigentlich nur noch die Südburgenländer. Und das haben wir meistens mit einem Achtel oder mit zwei Achtel schon gut bedient.
Aber was glaubst, ich habe ja meine Service- und Sommelier-Karriere da gestartet im Südburgenland, also damals nur im Service. Und da, was glaubst du, haben wir in Bad Tatzmannsdorf Uhudler Frizzante Aperitif, ich sag dir, bei jedem Tisch ist mindestens ein Glasl gegangen am Tag. Also du kannst dir nicht vorstellen, an das habe ich jetzt gar nicht gedacht, ja stimmt, das ist... Wäre ja eigentlich auch ein Rosé-Thema, gell? Ja, und Schücher? Bin ich ja einfach nicht in dem Game so drinnen, muss ich ehrlich sagen. Oder magst du Schücher gern?
Dadurch, dass ich vor einigen Monaten in der Weststeiermark mit meiner Familie war und wir uns dort das Weingut Lex Langmann angeschaut haben, zusammen bin ich eigentlich auch zu dem Entschluss gekommen, Schilcher schmeckt mir, aber da bin ich jetzt ein Wengel verpönt, also mit der vom Langmann sehr gut geschmeckt da. Jetzt auch nicht nur, weil wir jetzt dort waren und ich gesagt habe, er ist jetzt gut, weil ich es sagen muss, sondern weil einfach hinterbei, wenn man die Leute kennenlernt, wie der Winzer arbeiten tut, wenn man durch sein Weingut, wenn er die durch den Köder durchgezeigt, was er alles macht, dass da alles sauber ist und richtig geradlinig ist, es wird im Edelstahltank ausgebaut, da kann man dann wirklich sagen, das ist ein Produkt, wobei hinterbei noch der Winzer steht und auf das er stolz ist. Mhm. Und da sage ich ja, dann wird es auch gern konsumiert.
Ja, sicher, absolut. Ich mag ja gern Säure im Wein, das wisst ihr da draußen. Und da ist ja der Schücher, also wer Säure mag, greift zum Schücher. Wobei das ja auch weniger wird jetzt damit mit dem Klima, aber ja. Du hast gesagt, du hast aus Spanien auch was mitgebracht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe aus Spanien, glaube ich, noch nie oder ganz selten vielleicht nicht bewusst ein Rosé probiert. Nicht bewusst zumindest. Ja, in der Zwischenzeit haben wir jetzt nur eingeschenkt, den Rosé aus Spanien, was du mitgenommen hast. Tatsächlich noch nie probiert, noch nicht gehört, das Produkt. Ich kenne es nicht. Aber bin schon gespannt.
Kurz nur zu dem Wein, der kommt von den Hameckenkellers. Das ist der Alegranza Rosé 2022. Ich habe ihn jetzt einfach mitgenommen, auch wenn Hameken bekannt ist in Spanien. Also ein sehr großer Betrieb, der was sich ja darauf spezialisiert hat, dass er Weine ähnlich wie aus Amerika, aus Kalifornien zum Beispiel, sehr wuchtig, fruchtig, in Richtung wie zum Beispiel ein Big John zum Macher, finde ich die Qualität trotzdem 1A und für das breite Publikum sehr gut zum Erklären und er hat wirklich wahrscheinlich bestimmt viele, die was in der breiten Masse dann an dem erfreuen werden.
Sozusagen hat er Einstiegsrosé, wenn man sagt, hey, du willst mal was Internationales, Roséiges probieren, dann ist das vielleicht sicher ein guter Einstieg.
Oder du willst mal wen, einen Österreicher, einen Alteingesessenen, einmal in die Welt, in die Weinwelt des Rosés einführen und fängst mal mit sowas Unkomplizierten eigentlich an.
Wenn man nicht schon Österreich schon durchprobiert hat. Ja. Ich finde ihn in der Nase so leicht, also gar nicht so primärfruchtig, so wie man die Rosés aus Österreich hier kennt, sondern eher so steiniger, dezenter, leicht floral, gell? Also gar nicht so wirklich so eine ganz arge Frucht. In der Nase wirklich.
Das darf er sich verstecken.
Ja, man vielleicht braucht er noch ein bisschen, gell? Das ist jetzt Jahrgang 22, gell? Was für Region sind wir das? Sind wir da wahrscheinlich eher Norden Spaniens wahrscheinlich, ne? Weil es eine kühlere Region sein wird, gell?
Okay.
Das sind wir manchmal. Knackige Säure. Auch so einen ganz leichten Grip, gell? Kommt mir vor, ein bisschen, wie wenn es ganz eine leichte Tanninstruktur mitgekriegt hat. Oder? Oder wie wenn das so leicht ganz Trauben wäre. Oder irgendwie so was leicht Grippiges. Nicht nur primärfruchtig, also ich finde das, aber sehr leicht. Voll frisch.
Sehr so angenehm richtig. Zum Trinken, du hast halt was leicht Bitteres am Gaumen, hintere mehr zu.
Also ein richtig klassischer Terrassen-Rosé.
Genau, für den Sommer eigentlich ideal.
Ja. Ja, La Mancha ist ja sowieso bekannt, für generell, also Rosé jetzt nicht unbedingt, aber doch auch für die für viel Wein, also viel Menge, was auch in La Mancha gemacht wird. Gell? Aber cool. Spanisch, glaube ich, habe ich noch nie probiert, Rosé, Spanien.
Ich bin jetzt auch nicht der große Spanien-Fan, aber der Alegranza als Rotwein, also auch der Rosé haben mich eigentlich davon sehr groß überzeugt, dass mir auch wieder mit dem Thema Spanien ein wenig auseinanderfasst.
Was denkst du, weil ich habe ja doch die Lanze brechen müssen für die österreichischen Rosés. habe von zwei Weingütern aus Österreich zwei Rosés mitgenommen. Und ich habe erst letztens mit einer Kollegin über das Thema gesprochen, weil man ja sieht, dass zum Beispiel vom Burgenland oder teilweise von Niederösterreich Rotweinproduzenten, die sie nicht unbedingt recht leicht und gerade in der heutigen Zeit mit Rotwein verkaufen, weil ja in vielen Betrieben mittlerweile schon 70-80% Weißweinkonsum ist, dass doch viele Betriebe jetzt da mit die Rotweintrauben jetzt schon Rosé machen. Vielleicht ist das als Umschwenkung, weil halt einfach dieses Kräftige nicht mehr so getrunken wird. Vielleicht eine spannende Idee oder Weg für die Zukunft. Oder was ich auch schon gesehen habe, was viele Weingüter machen, dann einen Blau de Noir, wobei da bin ich jetzt nicht so der große Fan davon. Ja, ich weiß nicht. Was sagst du, wäre das vielleicht ein Thema vom Rotwein zum Rosé?
Prinzipiell sage ich eher nicht, aber
kannst kein Rotweintrinker damit glücklich machen,
meinst du? Wahrscheinlich nicht, aber wenn es jetzt so weitergehen wird mit dem lieben Klima, und der Klimawandel so weitergeht, dann wird das wahrscheinlich einmal in den nächsten Jahrzehnten mal vielleicht spruchreif sein, weil sonst werden die Rotweine alle so richtig voluminös, pampig, überreife Frucht und so. Das, was wahrscheinlich auch nicht jeder mag, zu viel Alkohol, sehr hohen Alkoholgehalt. Mhm. Da wird das wahrscheinlich eher so in die Richtung als Alternative zu leichten Weinen, die was man dann im Weinviertel hat, unkomplizierten Weißweinen, wird das dann ein Alternativthema sein.
Okay, ja, spannender Zugang, ja. Also ich bin ja gespannt, wie wirklich dieses Trend- und Anführungszeichen-Thema weitergeht mit Rosé. Mir würde es interessieren, was ist da draußen, seht oder denkt, oder schreibt es mir gerne auf Instagram oder wie immer Nachricht, weil ich bin total gespannt, was ihr da draußen, die Sommeliers, die Jungen oder die Fortgeschrittenen denken oder mitkriegen, ob es mehr Rosé verkauft oder seht oder trinkt. Bin ich schon gespannt. Wobei schon auch, also muss sagen, wenn es Richtung Supermarkt oder generell Einzelhandel und so gehst, da sehe ich dann schon wieder mehr Rosés. Also keine Ahnung, ob das jetzt noch in der Gastro nicht so ausschlaggebend ist wie im Einzelhandel, aber verrückte Welt. Also ich finde, wir sollten mehr Rosé trinken.
Kannst du auch vielleicht auch sagen, warum das mehr im Supermarkt ist? Rosé wurde ja früher ein wenig verpönt als Massenprodukt, was vielleicht nur Kopfzerbrechen bereitet, sprichwörtlich.
Ist aber auch so produziert worden in die Richtung, ja. Früher, nicht?
Aber dadurch, dass jetzt die Qualität verbessert hat, aber sich noch keiner so über das Thema drüber getraut hat, wie wir gesagt haben, wie du gesagt hast, wegen des Sommeliers, wird sich da wahrscheinlich auch der Handel mehr drauf konzentriert haben. Und wahrscheinlich wird es dann wirklich mehrere Menschen geben oder Interessenten. Da wird es wahrscheinlich auch wieder die bekannte schwarze Zahl kennen. Du weißt nicht, wie viel jeder dann aus dem Mittleren Supermarkt dann einen Roséwein mitnimmt, die werden das dann daheim trinken, weil vielleicht ist das halt nur so das Thema, wie man kann Rosé auf der Weinkarte bestellen, weil dort vielleicht dann eine schlechte Nachricht ist auf mich.
Ja, beim Schaumwein ist es überhaupt nicht so, aber irgendwie da schon, gell? Und das finde ich nämlich spannend, weil beobachte einmal, es hat wirklich fast jedes Rotweinweingut, was so kräftige Rotweine produziert, auch einen Rosé. Und das hat ja den Sinn, weil ja, wie du schon gesagt hast, dieses früher, dieses Massenproduktdenken, es ist ja der Rosé früher schon auch produziert worden, damit die Rotweine mehr Konzentration haben, einfach diesen Softabzug, damit einfach ein bisschen mehr Flüssigkeit bei kurz vor oder während der Maische abgezogen wird. Ja, einfach mehr Kraft haben die Rotweine. Und wie gesagt, schon am Anfang, also ich finde das einfach cool, wenn ein Rosé im Weingarten schon deklariert ist, das wird jetzt der Rosé und aus dem Weingarten wird nur Rosé gemacht. Das finde ich viel spannende Produkte, die werden wirklich am Punkt gelesen und nicht für einen Rotwein gelesen und dann ein Rosé draus gemacht. Sind dann auch mit einer cooleren Säure und so. Aber ja, ich habe dir, Peter, jetzt nur zwei österreichische mitgebracht, die aber in einer doch andere Richtung gängen, was wie die zwei, okay, was du gebracht hast. Also die zwei, was du mitgenommen hast, sind ja doch ein sehr internationaler Stil, gell? Wenn du einen Rosé siehst, was sind so die Haupt, tatsächlichen Rebsorten, was du verkostest oder was du siehst oder was du, ja, was du an Rosé eigentlich kennst? Oder steht das überhaupt dann auf dem Etikett drauf bei den Produkten, die du kennst?
Wenn man an einen Rosé denkt, fällt dann gleich sofort einmal der Zweigel da. Mhm. Dann wahrscheinlich auch der Cabernet Sauvignon, wer einer ist. Und was sonst noch einfällt, sind dann auch diese kräftigeren Sachen. Ich sage jetzt mal, eher aus Frankreich, aus dem den Tavel zum Beispiel, auch wieder aus dem Rhontal, da wo halt dann kräftige Rebsorten dabei ist, der Grenache zum Beispiel. Die sind halt in die Richtung, wo du sagst, die sind dann kräftiger vom Geschmack her und von der Farbe her intensiver. Genauso wie wenn du Malbec oder sowas aus Argentinien, Chile, da bist du eigentlich auch dabei mit kräftigen Roséweinen.
Ja, ist sicher immer mehr Pinot. Also kommt mir vor, Zweigel Pinot in Österreich oder St. Laurent, irgendwie so ein Cuvée auch teilweise aus den drei oder gemischter Satz, je nachdem. Aber was ich richtig spannend finde, was einer meiner Lieblingsrebsorten aus Österreich Rosé ist, ist Blaufränkisch. Also ist so cool mit einer richtig knackigen Säure und nicht nur Frucht, sondern eine leichte Würze auch dabei und leicht Grip. Also ich finde den wirklich Blaufränkisch Rosé richtig, richtig toll. Also wer Rosé mag oder nicht Rosé mag, das müsst ihr probieren. Das ist echt spannend. Aber das habe ich jetzt da andere Rebsorten mit. Was ich da auch noch. Und zwar ist es jetzt da vom Cabernet Sauvignon. Sogar Lage, Ried Steinberg, und zwar ist der klassisch ausgebaut. Also sind ja für internationale Stile doch irgendwie leicht im Holz oder teilweise sogar stark vergoren im Holz. Provence kennt man auch noch. Aber es ist der klassische Ausbau, also Stahltank, wirklich eher auf dieses leicht fruchtige, Cabernet Sauvignon, Weingut Neustifter, biologisches Weingut in Polsdorf, 23er Jahrgang. Ich muss ehrlich sagen, Cabernet Sauvignon habe ich jetzt nicht so oft gesehen als Rosé. Also ich kenne zwar den Cabernet Sauvignon Sekt vom Steininger oder irgendwie, vielleicht habe ich schon mal einen Rosé probiert, aber es ist mir jetzt nicht ganz so oft untergekommen. So spannende Rebsorten für den Rosé. Hm? Du hast eine coole Mischung, nicht nur zwischen Frucht, sondern auch so leicht was Grünes, wie wenn es so Efeu-Tomatenblätter so in die Richtung, oder? Kühle Frucht eher, gell? Mhm. Und am Gaumen viel, viel fruchtiger, gell? Als wie die letzten zwei Rosés. Also ich würde sagen, der Stil ist da wirklich schon klassisch österreichisch, oder? Also im Vergleich zu den anderen.
Wenn wir immer die Zweiten sind, wenn bei einem Trending was ist, aber da, wenn wir was dann hinterher sind, dann machen wir immer mehr.
Ja, voll. Also ich weiß jetzt da gar nicht, was man mehr taugt vom Stil her, aber...
Für mich ist das wieder zu viel.
Ja, zu viel für einen Rosé, meinst du, oder?
Meine Meinung, also mir ist ja wieder zu viel Rosé. Da bin ich lieber halt wieder bei einem Alicante, der was mehr ein Schmeichler ist, als wie zur Geschmacksexplosion.
Ja. Ja, in Österreich haben wir viel Rosé, die in die Richtung gingen. Und das ist, glaube ich, an der Rotweinproduktion. Und vielleicht, wenn das österreichische Rosé-Game da noch stärker werden will, würde ich als Sommelier da schon in die Richtung tendieren, dass man wirklich die Weinberg auch so bewirtschaftet, dass man auch in die Richtung Rosé geht. Ich bin jetzt da kein Weinbauexperte, bei Gott nicht. Also wenn ich da jetzt einen Blödsinn sage, die lieben Weingüter da draußen, gell, dann setzen wir es nach. Aber mir kommt vor, dass die Weingüter, die wirklich den Rosé so im Weingarten schon als Rosé betrachten, dass die Weine einfach ganz andere Frische, ganz andere Eleganz haben. Ja. Nein, aber trotzdem ein spannender Rosé, also kann man auch unbedingt probieren.
Das erste war da wieder das Terroir, was man so sagen darf, die unterschiedlichen Sachen von einem österreichischen Rosé zu einem französischen Rosé-Champagner bis hin zu einem spanischen Rosé-Wein. Die Böden sind überall anders da und das macht es jetzt dann auch wieder so spannend, dass ich unterschiedliche Rosé-Weine und Stile habe, europaweit, wo ich dann sagen kann, das schmeckt mir besser als wie ein heimisches Produkt oder so. Da darf man sich halt auch dann nicht dahinter verstecken und sagen, man traut sich nicht, dass man sagt, mir schmeckt international was besser, weil großes Thema ist ja momentan Nachhaltigkeit und Regionalität. Aber warum soll einem nicht was mal aus Spanien besser schmecken als was Österreich?
Ja, sowieso. Also ich bin ja ein großer Fan von, dass man sich glauben muss, was einem schmeckt. Also absolut, ja. Ja, voll. Ich habe jetzt da gerade gelesen und nachgeschaut. Es war zufällig gerade ein Tag des Rosés erst vor 6 Tagen. Also auf dem Tag des Rosés. Sehr zum Wohl. Weil vom nächsten Wein, da war nämlich eine Veranstaltung, auf die leider nicht kommen konnte, auf die eingeladen waren. Und zwar, das war eher zum vor dem Tag des Rosés noch. Und da ist nämlich ein neues Produkt gelauncht worden und das würde ich gern präsentieren. Aber Tag des Rosés, wie stehst du eigentlich zu so Tag von Punkt, Punkt, Punkt? Ich finde es immer ganz lustig. Tag vom Champagner, dann ein Glas Champagner daheim trinken. Ich finde es jetzt nicht irgendwie mega wichtig, aber ich finde es irgendwie lustig. Ich weiß nicht. Und dann was trinken, was zu dem Tag dann passt. Hab mir immer einen Anlass.
Es ist schon lustig, wenn man solche Sachen hört. Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt das erste Mal gehört, dass da einen Tag des Rosés gibt.
Ich habe das letztens auch das erste Mal gehört.
Der hat ja vielleicht auch den Grund, dass ich zwei Kinder da habe, zwei kleine, und auf solche Nebensachen jetzt nicht so am Wert liegt. Wenn ich es dann im Wochenende erfahre, dann finde ich es recht lustig. Ja. Aber wie schon gesagt, mit zwei kleinen Kindern hat man dann nicht so die Zeit, dass man nachdenkt, was ist denn heute wieder für ein Tag? Gibt es irgendwie was wieder zum Feiern?
Es gibt für jede Rebsorte mittlerweile ja schon einen Tag vom Riesling und einen Tag vom Champagner. Und also ich glaube, da kann man jeden Tag schon fast was trinken. Aber ja. Was mich nur interessieren würde, du hast ja vorher über Schücher gesprochen, gell? Und Schücher ist ja eigentlich nichts anderes für die, was da noch nicht so viel Kontakt damit haben, wie ein Rosé vom Blauen Wildbacher, von der Rebsorten. Und da gibt's ja ganz viel unterschiedliche Varianten, also von ganz hell dann bis zu ganz dunkel. Also was ist für die Rosé von der Farbe her? Also da gibt's ja von ganz hell, Stichwort Provence-Rosé, zu ganz dunkel und eigentlich denkst du schon, könnte jetzt da schon fast ein Pinot sein. Ja. Und es gibt ja, ich habe letztens mit einem Weingut diskutiert, es gibt ja da keine rechtliche, es gibt sehr viel eine große Grauzone. Ich meine, wer bestimmt, dass das jetzt der Rosé ist? Aber was ist für dich ein Rosé, so von der Farbe her?
Also von der Farbe her ist für mich ein Rosé, das so ein Winkel ins so in die Richtung von lachsfarbene Winkel, was Zwiebelartiges geht, zu dunkel, dass er jetzt schon Richtung am Pinot Noir geht, wie du gesagt hast, finde ich dann nicht, dass das vielleicht, finde ich jetzt eher nicht mehr, dass das ein Schüche ist, sondern, oder ein Roséwein, sondern eher ein Pinot Noir oder ein Rotwein, wo ich dann fast vergessen hätte, dass ich mir eigentlich anzeigen muss, das Ganze. Also, ich bin da eher so, je heller das Ganze ist beim Roséwein, desto mehr ist es für mich ein Roséwein.
Ja, nein, kann ich voll nachvollziehen. Wobei ich glaube, wenn es um die meisten Gäste geht, also so wie ich das bis jetzt mitgekriegt habe, dass doch schon um irgendwie so eine leicht helle, ich sage einmal fruchtige Farbe, ja, wenn ihr wisst, was ich damit meine, also so was leicht Himbeer-, Erdbeerfarbenes so in die Richtung geht, also wie sowas helles Provence-Style. Bei mir kommt vor, dass die Leute dann irgendwie ja glauben, oh, das schmeckt noch mehr. Also kommt mir so vor von der Gästerichtung her, außer man kennt es jetzt wirklich aus, ne? Aber ich finde das ein ganz ein witziges Thema. Es ist überhaupt die Frage, wüsst überhaupt, dass das irgendwie deklariert ist, was jetzt der Rosé ist. Meistens sieht man es eh von der Farbe. Ja. Aber da gibt es ja unterschiedliche, allein nicht, was wir am Tisch stehen haben. Also die Farben und die Unterschiede, oder, sind ja gewaltig. Okay. Die sind gewaltig.
Aber vor der Farbe vom Rosé, du bist da war wieder da, vor den Farben vom Weißwein oder vom Rotwein. Was sagt dir mehr zu? Sagt dir beim Weißer was Weißgrünliches zu von der Farbe her oder eher was mehr in die Richtung Gold-Gelb, ja, was eher was Gereiftes zu ihnen ist? Genauso wie wenn du sagst, du willst einen Pinot Noir haben, der was sehr hell Rubinrot ist, Oder willst du wirklich was, das was Beige-Watsche ist, was so richtig denkst, das ist kaum nur voluminös im Körper, im Alkohol und im Geschmack sein?
Mhm.
Das ist, glaube ich, auch so ein Thema vom Kunden oder vom Konsumenten. Versteht er unter dem Rosé, versteht er jetzt eher was Helles vom Rosé, versteht er eher was Dunkleres? Das ist auch wieder einfach eine Geschmackssache.
Ja, absolut. Da kann ich eigentlich eine witzige Anekdote dazu erzählen. In meinem Studium vom Weingut Scheibelhofer, aber nicht der Erich, sondern der, egal, also der Bruder von Erich Scheibelhofer war in der Kellertechnik unser vorlesender Dozent, und der hat uns erzählt, dass er den Eindruck hat, dass für sehr viele Konsumenten so ist, dass je dünkler ein Wein, zum Beispiel Rotwein oder Rosé oder je nachdem, desto mehr Pluspunkte hat der Konsument eigentlich, also hat der Wein beim Konsumenten schon gesammelt. Total spannend. Also sie haben die Erfahrung gemacht, dass ein Wein dünkler ist, also zum Beispiel jetzt Rotwein, dass der schon zu 10% mehr, also bevorzugt wird, als wie ein hellerer Rotwein. Deswegen sind die Scheibelhofer Weine auch alle so konzentriert, so dunkel. Selbst der Pinot Noir, musst du mal schauen, der ist richtig dunkel.
Mhm.
Vielleicht, dass deswegen auch generell die österreichischen Rosés auch eine Spur dunkler sind, kann sein, ne? Weil es auf dem österreichischen Markt dazu geschnitten ist. Das kann sein. Aber ganz ein spannendes Thema, Rosé und Farbe, kann man nicht unterschätzen. Wichtiges Stichwort da, weil wir gehen jetzt schon zum nächsten Rosé mit einer sehr spannenden Farbe. Wie ich schon gesagt habe, vom Produkt Lange, und zwar ist das Weingut die Schwertführerinnen aus der Thermenregion. Zwar richtig coole Winzerinnen, die nicht nur Rosé in dem Fall, sondern auch Weiß und Rot machen. Und zwar neue Rosé-Produkte, und eins davon würden wir gerne auch verkosten. Und zwar ist es jetzt die Rosa Wolke. Also doch, es schaut sehr primärfruchtig aus und soll es wahrscheinlich auch widerspiegeln. Also wahrscheinlich hat er perfekter Wein für den nächsten Valentinstag. Ja. Also ich finde am Gaumen ist ja nicht so primärfruchtig, wie er im Glas ausschaut, oder? Also es ist jetzt Jahrgang 23. Ja, einfach ein Rosé, der für den Sommer oder generell einfach für die Terrasse draußen ist. Nicht unbedingt Speisebegleiter, finde ich, sondern wenn dann schon so auf der Terrasse.
Ein Rosé-Spritzer.
Ja, oder so. Ja, na sicher. Für Rosé-Spritzer mega. Rosé-Spritzer auch mega. Ja, voll. Hey, das wäre vielleicht auch noch ein spannendes Thema vom Abschluss. Rosé und Lagerfähigkeit. Was war so der älteste Rosé, den du probiert hast? Nicht Schaumwein. Kannst du dich noch erinnern?
Ich glaube, das waren 3 Jahre Lagerung, aber das war schon sehr grenzwertig, weil beim Roséwein gibt es ja diese Faustregel, du sollst dann mindestens 3 Jahre lagern, kann er gelagert werden, und dann ist das eher mehr so eine bräunliche Suppe, das was dann eher ungenießbar ist in die Richtung. Also das war für mich der älteste Rosé, nur so um die 3 Jahre.
Mhm.
Den, was ich verkostet habe, aber bis dato nichts ausprobiert.
Ja, na, stimmt. Ich glaube, wenn ich zurückdenke bei mir, sicher 3 Jahre, sicher Maximum. Das wäre total spannend, wie sich manche Rosés entwickeln. Wobei ja da wieder den österreichischen Stil, ich glaube nicht, dass das unbedingt ein Lager-Rosé ist, wie er momentan noch sehr viel produziert wird. Ich glaube, da sind wir eher schon bei dieser internationalen Stilistik, die durchaus lagerfähiger ist. Wenn, dann kann ich da empfehlen, da sind wir wieder Biersträhne, das ist einfach der Rosé-Name. Wäre sicher cool für eigene Folge mal, aber da ist im Holzfass ausgebaut und Rebsorte Blaufränkisch, richtig cooles Lagerpotenzial. Also, wenn, dann muss man so in die Richtung produzieren. Ja, voll. Peter, aber bevor, dass ich die wieder nach Hause schicke, gibt es zum Abschluss dann noch die 2 berühmten Probeschluckfragen. Wenn du ein Wein wärst, Peter, was für ein Wein wärst du? Wahrscheinlich kein Rosé, so wie die kennen, oder?
Ja, Rosé wird es nicht in die Richtung, aber ich sage eher Richtung Burgundersorten, Chardonnay in die Richtung hier.
Mhm.
Was mir jetzt auf die Gachen einfällt, Moreleur Muschelkalk vom Timent.
Ah, cool.
Weil mir der Wein eigentlich immer sehr viel zusagt. Und er von der Mineralität her sehr eigentlich ausgebrochen ist. Er hat jetzt nicht so das fruchtige Aroma, wie man es halt sonst bei anderen Sachen kennt, vom Chardonnay. Das taugt mir eigentlich.
Sehr kühle Stilistik auch.
Sehr kühle Stilistik, genau. Also das ist das, was mir, wenn ich sage, ich sitze an einem Sommerabend mit meiner Frau draußen bei 30 Grad oder sowas und da machen wir gerne so eine Flasche auf.
Ah, cool. Ja, nein, mag ich auch so gern, absolut. Ja, und was denkst du, wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? Vielleicht auch sogar zum Thema Rosé, das wäre vielleicht noch spannend, aber generell, was sagst du?
Meine Einschätzung wird sein, dass sie die Weinbaugebiete mehr in die nördliche Richtung wahrscheinlich offen hinziehen wird, so in Richtung Weinviertel, Tschechien, Skandinavien, so ins Waldviertel offen, genau. Ja. Dass dann so dann diese Cool Climate Areas in der Steiermark und im Burgenland geben wird, das wird es geben. Also der Neusiedler sieht triggert aus. Das werden dann auch diese Inseln sein, die was überleben werden wahrscheinlich, außer es dreht sich in 50 Jahren wieder das Klima komplett um, dass es dann wieder jetzt nicht wärmer vielleicht, sondern vielleicht auch kühler wird.
Mhm. Coole, spannende Ansicht. Und wie vielleicht Thema Rosé, glaubst du, wird das in vielen Jahren, wird es mehr, weniger?
Ich schätze, glaube ich, schon, dass das mehr wird, weil wenn jetzt schon viele immer mehr auf Weißweine umsteigen und vielleicht nicht mehr so auf die ganz kräftigen Rotweine, sondern eher so auf die elegante Schiene, dass da halt irgendwo auch wieder so Zwischennische entstehen wird, wo man dann sagt, man trinkt dann mehr, es wird dann mehr Roséwein getrunken und eventuell, dass das auch dann so einen richtigen Hype in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich kriegen wird.
Mhm. Ja, voll. Ja, das ist eher ein spannendes Thema. Es wird auch, was wir noch gar nicht besprochen haben, viel, weiß ich gar nicht, dürfen wir überhaupt dazu Rosé sagen, keine Ahnung. Aber Weine, die in einem gemischten Satz so auf die Art, mit rote und weiße Trauben, so vinifiziert worden sind, dass sie Rosé sind. Gibt ja ganz viele Naturweinwinzer, die jetzt mittlerweile so arbeiten. Es gibt ja zum Beispiel von einem Wiener Weingut einen gemischten Satz von weiße und rote Trauben, darf man aber nicht gemischten Satz dazu sagen, weil ein Wiener gemischter Satz ja nur aus weiße Trauben sein darf. Mhm. Aktuell noch, keine Ahnung, was sie da noch tut. Aber das finde ich voll spannend. Viele glauben ja, dass Rosé weiß und rot gemischt ist, also küvettiert ist, was ja nicht sein darf. Aber was ich voll spannend ist, dass bei Champagner, das nur bei Champagner ist es erlaubt, dass man Rotwein und Weißwein mischt. Total spannendes Thema. Und bei anderen, bei den Stillweinen, bei den österreichischen Rosés, ist ja nicht so, also Rosé ist immer von blauen oder roten Trauben. Und das finde ich ein spannendes Thema. Vielleicht, also bin auch gespannt, was da im Rosémarkt die nächsten 50 Jahre noch tut, aber ja, spannende Ansicht. Absolut. Ja, und wenn du zum Abschluss noch eine Frage mitgebracht hast an mich, dann ist jetzt zum Abschluss dann noch die beste Möglichkeit dazu.
Schilcher oder Urtler?
Cool. Wenn ich die Frage so beantworten darf, wenn es für mich ist, das Glas, dann würde ich ein gutes Glas als Schilcher bevorzugen. Wenn es aber für meine Gäste ist, dann würde ich, weil ich einfach weiß, dass sehr viele das eher bevorzugen würden, zum Urhudler Frizzante zum Beispiel greifen, weil einfach bei sehr viel dieses leicht fuchsige Wald-Erdbeer-Aromatik, was noch besser ankommt und nicht die extreme Säure, dann würde ich eher zum Urhudler greifen, wenn ich zu meinen Gästen ein gutes Glas Rosé empfehlen würde, zwischen den zwei, aber für mich selber eher der Schücher, ja. Hey, coole Frage. Passend zum Thema. Danke dir, Peter. Erstmal für die mega coolen Produkte, was du mitgenommen hast. Wahnsinnig cool. Und auch für deine Zeit im Podcast, für deine Kompetenz, weil, wie gesagt, es ist sehr cool, wenn man andere Sommeliers da im Podcast hat. Und wir da draußen hören uns dann wieder das nächste Mal dann mit einem neuen Thema. Und ja, dann bis dahin, dann ciao, ciao, servus.
Bitte euch.